Prinzipiell zum Lungenkarzinom ist zu sagen, wir haben im Jahr 4.700 Neuerkrankungen, wenn Sie rechts schauen, 4.700 Neuerkrankungen pro Jahr, 3.900 Tote. Also eine Erkrankung, die leider Gottes sehr häufig zum Tode führt. Auch wenn wir sagen, wir operieren Patienten, wir haben einen heilenden Ansatz, kommen die Patienten leider Gottes wieder und wir haben eine Erkrankung, die leider sehr, sehr aggressiv ist. Hauptrisikofaktor ist das Rauchen, das kennen Sie. Hier sehen Sie, wie der Rauch wunderbar in die Bronchien hinein inhaliert wird. Ein unglaublich grausliches Bild für mich. Und die wichtigste Therapie und die beste Prophylaxe an dieser Erkrankung nicht zu erkranken, wäre das Rauchen aufzuhören. Sie werden jetzt sagen, vollkommen klar, weiß ich, hören Sie auf, das ist ja vollkommen klar. Schaut man nach Österreich, im europäischen Nichtraucherschutzvergleich sind wir die absoluten Nobodies, wir sind letztplatziert und gerade bei dieser politischen Diskussion, die wir derzeit führen, müssen wir diesen wirklich ausgezeichnet letzten Platz bald verlieren und nur mit diesem besseren Gesetz in der Gastronomie können wir da mal diesen letzten Platz verlieren. Ich habe in Berlin begonnen im Charité 2000, dann bis 2008 auch im Otto-Wagner-Spital eben auch immer gearbeitet und wir haben immer Chemotherapie beim Lungenkarzinom gegeben. Die meisten Kollegen haben gesagt, gut, das ist ein bisschen fad, mach du das, und ich bin da irgendwie so da hineingerutscht. Und jetzt schaut es so aus, dass man die Patienten ganz anders behandelt, mit viel mehr Möglichkeiten, und das macht wirklich Freude. Jetzt sagen nur die Kollegen, Maxl, bitte mach du das, das ist mir jetzt zu kompliziert. Was ganz wichtig ist, dass wir am Anfang eine gescheite molekulare Testung haben. Und wir können, so wie in der Patientenbetreuung, nur mit der Pflege, mit der Physiotherapie, gemeinsam den Patienten eine gute palliative Therapie anbieten können, können wir die Therapie nur gemeinsam mit dem Pathologen durch eine gute Kooperation eine optimale Therapie anbieten. Und wenn wir diese Dinge rasch bekommen, EGFR, ALCROS 1, BREF, aber eben auch diese PD-L1-Testung, die im Bereich der Immuntherapie auch eine sehr wichtige Komponente oder Bausteine in der Therapieentscheidung haben, können wir den Patienten diese tollen Fortschritte anbieten. Jetzt Thema ist die Immuntherapie und ich darf die erste Studie präsentieren. Sie haben schon ein paar CheckMate-Studien gesehen und diese CheckMate-Studie ist ein Update von 2015, darum die Fußnote mit 2016. Aber damals haben die Kollegen, wie diese Studie beim ASCO präsentiert worden ist, sind die aufgestanden und haben applaudiert, die das gesehen haben. Das betrifft Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom, die in der zweiten Linie Immuntherapie in Form von Nivolumab gegenüber der klassischen Chemotherapie bekommen haben. Und das erste Bild war wirklich zum ersten Mal, hat man einen klaren Vorteil in Bezug aufs BFS im Vergleich zur Chemotherapie, was wirklich neuartig war und ein klarer Unterschied. Und leider hier bei dieser Erkrankung keinen Unterschied in Bezug auf die PD-L1-Expression, also da haben wir keinen Marker, wo wir Patienten selektionieren können. Hier nur einen Patienten, den wir damals im April 2015 erstmalig begonnen haben zu behandeln, damals im Rahmen vom Nemtischen Use-Programm, hier Nivolumab bekommen, ein Patient, der auf der linken Seite die Lunge verloren hat aufgrund einer Pneumonektomie, war also voroperiert, hat dann neue Metastasen, die wir auch bronchoskopisch gesichert haben, entwickelt und hat damals in der vierten Linie damals Nivolumab, damals eben über das Nemtischen Use-Programm bekommen, eine End-of-Life-Decision, wir haben gesagt, probieren wir das einmal, und dann ist der Tumor nach 3 Monaten komplett verschwunden. Also das war für uns irgendwie ein Aha-Erlebnis, das gibt's doch nicht, wie wir auf einmal mit so einer Umstellung in dem Immunsystem einen unglaublichen Therapieerfolg haben. Der Patient hat damals im April 2015 begonnen und ist weiterhin unter der Therapie. Also das ist ein Patient, der läuft jetzt schon bald 3 Jahre unter der Therapie und ist natürlich, also das ist für den Behandler faszinierend, wo wir sagen, den Patienten haben wir aufgegeben. Es ist faszinierend, natürlich für den Patienten und für alle, die den Patienten betreuen, aber wir müssen auch unsere Strukturen in der Tagesklinik umstellen. Der Patient ist ein ambulanter Patient, geht ganz normal arbeiten. Auf einmal kommen die Patienten in regelmäßigen Abständen. Früher haben wir Chemotherapie gegeben, der Patient ist dann nach 4-mal wahrscheinlich vielleicht nochmal gekommen, hat noch eine Zweitlinie gemacht, aber die Patienten sind nicht so regelmäßig gekommen. Der Patient kommt regelmäßig zu uns in die Tagesklinik. Der kommt, winkt einmal hinein, sagt, grüß euch, kriegt eine Stunde die Infusion oder eine halbe Stunde die Infusion und geht wieder. Aber trotzdem, die Logistik, das gut zu planen, unterscheidet sich vollkommen zu den logistischen Unterschieden zu früher. Und das macht wirklich Freude. Das Das macht dem Patienten Freude, das macht dem behandelnden Arzt Freude und das macht auch dem ganzen Umfeld der Pflege, macht einfach Freude für alle. Und dieser Patient war eben PD-L1 negativ. Wir haben Präparate gehabt vom Tumor selber, von der Operation und vom Rezidiv eben gesichert. Also beim Blattepithelkarzinom Immuntherapie PD-L1 ein sehr schlechter Marker. Hier zeige ich Ihnen jetzt die Daten zum Non-Squamous, also zum Nicht-Blattepithelkarzinom, wo auch hier Nivolumab gegenüber Chemotherapie gegeben worden ist. Und Sie sehen am Anfang einen unterschiedlichen Kurvenverlauf. Am Anfang ist die Chemotherapie, die grüne Linie, sogar besser als die Immuntherapie. Und dann kristallisiert sich hier eine gewisse Gruppe, die besonders gut läuft, heraus. Und dann auch hier die 3-Jahres-Überleben starten, wo man sieht, dass die Chemotherapie schlechter ist als die Immuntherapie und auch sehr langzeitig dieser Effekt da ist. Aber wenn man dann diesen Biomarker, diesen PD-L1-Biomarker herausnimmt, sieht man, dass die Patienten, die eine hohe PD-L1-Expression, also genau der Rezeptor, wo die Immuntherapie ansetzt, hier sich anschaut, sieht man, dass da ein klarer Unterschied war in Form eines prädiktiven Markers. Es haben alle Patienten profitiert im Vergleich zur Chemotherapie oder zumindest gleich, aber die Hochpositiven, die haben wirklich klar einen Vorteil gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen können von dieser Zweitlinienstudie, wir geben es nur den Patienten, die PD-L1 positiv sind. Wir können sagen, das ist zumindest gleich, aber wir können sagen, dass diese Patienten, die hochpositiv sind oder die positiv sind, klar davon profitieren. Hier ein Patient, der damals auch in diesem Nebenbisch nur, ich zeige Ihnen jetzt nur eher ältere Fälle, damit Sie auch sehen, dass das wirklich einen Langzeiteffekt haben kann. Ein Patient mit einer riesigen Knochenmetastase hier am linken Knochenkamm. Und Sie sehen, eine Riesenmetastase. Der Strahlentherapeut hat das damals in der Zweitlinie bestrahlt. Und hat gesagt, die Schmerzen werde ich vielleicht ein bisschen besser kriegen, aber einen Erfolg wird man dadurch nicht haben. Und dann haben wir nachher mit der Immuntherapie auch im Nebenbischen Use-Programm begonnen. Der Patient war bettlägerig, also war im Performance-Status 2, geistig, aber voll da, war aber einfach ans Bett gebunden, weil sich nicht mehr bewegen konnte. Und dann haben wir 3 Monate später ein Follow-up im CT gemacht. Ich habe mir zuerst gedacht, ich habe dann die Tagesklinik nicht dauernd besucht, weil ich in der Ambulanz war, haben wir gedacht, der Patient wird schon wahrscheinlich leider Gottes verstorben sein, wenn man da in der dritten Linie diese Therapie einsetzt. Und dann ist er wieder zu mir in die Ambulanz gekommen und hat sich in rascher Zeit extrem gut gebessert. Und was mich da extrem fasziniert, dass der Knochen wieder dorthin geht, wo er eigentlich war. Normalerweise würde man sich da ein Loch erwarten nach 3 Monaten, aber auf einmal ist der Knochen wieder, die Kortikalis wieder dort, wo er war. Und der hat mir im Sommer ein Bild vom Salzkammergut geschickt, wo er am Laudachsee spazieren gegangen ist. Und das Ganze ist vor 2,5 Jahren gewesen. Und wenn man solche Erfolge hat, ist das schon faszinierend und macht, verzeihen Sie mir den Ausdruck, süchtig, dass man das unbedingt jedem Patienten anbieten kann, will. Natürlich schafft man es nicht bei allen, aber bei gewissen Patienten gelingt es. Hier auch eine Patientin, die damals multiple Hirnmetastasen gehabt hat. Die Patientin hat aber damals eine Bestrahlung abgelehnt, hat auch ein bisschen Cortison bekommen. Sie sehen hier eine große Nebennierenmetastase nur als Anzeige. Die hat damals im September 2015 mit der Therapie begonnen. Auch hier langsame Besserung über eine gewisse Zeit und eine dramatische Besserung. Die Patientin geht auch schon seit 2,5 Jahren, ist die mit dieser Therapie versorgt. Und die Frage stellt sich natürlich, wie lange therapieren wir die Patientin? Da zeige ich dann noch eine Arbeit. Wir wissen, dass diese negativen Patienten von der Immuntherapie, die PD-L1 negativ sind, prinzipiell schlechter von der Immuntherapie profitieren am Anfang, aber auch auf die Chemotherapie ansprechen. Und wir handhaben so, dass wir Patienten, die negativ sind, doch auch eine Chemotherapie am Anfang anbieten und uns hier in der dritten Linie uns eher mit der Immuntherapie sind. Warum machen wir das? Weil es einen genauen Report auch von der EMA gibt, dass Patienten, die zum Beispiel gar nicht auf die Chemotherapie angesprochen haben in der ersten Linie, PD-L1 negativ sind und kaum von der Therapie profitiert haben in der ersten Linie, besser von dem Docetaxel profitieren. Und gerade besonders Patienten, ich zeige es Ihnen hier, die hatten PD auf die First-Line-Therapie, dann haben die dann Docetaxel bekommen im Vergleich zu Nintedanib, Docetaxel plus Nintedanib, dem Vagativ, und diese Patienten haben davon profitiert. Das heißt, wenn wir Immuntherapieentscheidungen treffen müssen, Zweit- oder Drittlinie, orientieren wir uns da an der PD-L1-Expression und wie schnell der Tumor gewachsen ist, und Patienten, wo der Tumor rasch wächst, kaum ein Ansprechen auf die First-Line, PD-L1 negativ ist, kriegen die Docetaxel Vagativ, weiter also die Chemotherapie, aber die eine PD-L1-Expression ab 20%, 10-20% aufweisen, und die bekommen dann die Immuntherapie in der zweiten Linie. Überspringe ich. Dann die Frage war, wie lange sollen wir die Patienten behandeln? Die profitieren sehr lange und die einzige Studie, die es dazu gibt, sind hier, ist diese CheckMate 135er Studie. Hier sind Patienten randomisiert worden, die ein Jahr lang Nivolumab bekommen haben und schon davon profitiert haben und ist dann randomisiert worden in Verlängerung des Nivolumabs oder Stopp des Nivolumabs und dann Gabe vom Nivolumab erst wieder, wenn es wieder progredient ist. Also eigentlich eine Fragestellung, die wir dauernd haben, der Patient profitiert, soll man nicht aufhören mit der Therapie. Und Sie sehen hier die BFS-Kurven, ein klarer Vorteil für die Fortsetzung. Mit einer eindeutigen Hazard Ratio, mit zwar wenigeren Patienten, aber ein klarer Vorteil für das Nicht-Abbrechen. Weil am Anfang haben wir uns oft gedacht, soll man vielleicht abbrechen, Patient fragt. Also ein klares Nein zum Abbrechen mit dieser Studie. Gesamte Überlebensdaten schwer noch zu beurteilen, weil es weniger Patienten sind, aber das BFS ganz klar im Vorteil, ein Trend beim OS und da muss man sicher noch auf genauere Daten warten. Dann hat sich das irgendwie bis zum ESMO 2016 die Immuntherapie in der zweiten Linie gut etabliert und dann hat sich wieder alles umgestellt. Das ist die KEYNOTE-24-Studie, wo wir selber mit 30 Patienten, die wir gescreent haben und dann einige Patienten noch wirklich behandelt haben, dabei hatten. Hier sind Patienten vorgeprüft worden, ob eine PD-L1-Expression vorhanden ist. Das sind also Patienten, die eine hohe PD-L1-Expression hatten, über 50%. Das ist ein Test, der dauert in der Routine einen Werktag. Den kriegen wir also wirklich recht rasch geliefert von der Pathologie. Aber was auch entscheidend war, dass Patienten, die ML4-ALK oder EGFR-mutationspositiv waren, durften hier nicht eingeschlossen werden. Also diese Informationen brauchen wir. EGFR-ALK-negativ, PD-L1 hochpositiv, dann sind diese Patienten nach diesem Studienkonzept geeignet. Und da sehen Sie, da ist Pembrolizumab gegeben worden, eine Immuntherapie einmal alle 3 Wochen oder Chemotherapie. Was aber auch entscheidend war und für die Beurteilung des gesamten Überlebens auch wichtig ist, es war ein Crossover möglich. Man konnte also auch hier Patienten, die Chemotherapie bekommen haben und progredient waren, dann auch die Immuntherapie anbieten. 30% der Patienten mit PD-L1-Expression, also mit hoher PD-L1-Expression, also 30% hat das betroffen. Und hier die BFS-Kurven, ein klarer Vorteil gegenüber der Chemotherapie. Also diesen Patienten in Bezug aufs BFS müssen wir in Zukunft oder machen wir schon länger mit Immuntherapie behandeln. Aber, und das sind Daten, die ganz frisch für Sie sind, aus Japan im Oktober, wo wir gesehen haben, 30 Monate im ersten Behandlungsarm gegenüber 14,2 Monate im Chemotherapiearm gefolgt gegenüber Pembrolizumab. Also Patienten leben ums Doppelte länger, wenn ich dieses Konzept verfolge und wenn ich also PD-L1 messe, denen in der ersten Linie die Immuntherapie gebe. Und das ist schon faszinierend, wenn man sich erinnert, man hat die Patienten früher mit diesen klassischen Raucher, hat man eigentlich nicht mehr viel gesehen, nach ihm hat sie rasch verloren, die Patienten. Und auf einmal haben die wirklich eine Chance, ein deutlich längeres Leben in einer besseren Lebensqualität zu führen. Die Nebenwirkungen von der Substanz hier im Vergleich zur Chemotherapie dargestellt, insgesamt eine deutlich bessere verträgliche Substanz, die Immuntherapie generell im Vergleich zur Chemotherapie und hier die immunmedierten Nebenwirkungen ist zwar dann noch nachher noch genauer, aber Sie sehen hier vor allem Schilddrüsenwertanstiege oder Unterfunktion oder Überfunktionen, eine Pneumonitis kann auftreten, ein Durchfall kann auftreten, also alles oder Hauterscheinungen, wo man als Pneumologe sonst weniger damit zu tun hat, aber man lernt damit umzugehen. Die Behandlung von diesen Dingen ist schlussendlich relativ einfach. Das Cortison ist ein extrem gutes Antidot, das ich dann lokal oder systemisch, je nach Schweregrad, gut einsetzen kann. Die Firmen bieten für jedes Präparat einen eigenen Pocket Guide an. Das heißt, den haben wir am Handy oder auch am Computer und schauen nach, der Patient hat einen Hautausschlag, wie stark ist das, wie muss ich da reagieren. Also ein relativ einfaches Konzept, wie ich mit diesen Nebenwirkungen umgehe. Am Anfang habe ich, verzeihen Sie mir den Ausdruck, wie ich einen Schiss gehabt vor diesen Nebenwirkungen, weil ich diese Geschichte mit Ipilimumab gehört habe und am Anfang keine Ahnung mit der Immuntherapie hatte. Jetzt kennen wir diese Nebenwirkungen und Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab sind Substanzen, die wir gut und sicher einsetzen können und da helfen uns die Firmen wirklich mit diesen Pocket Guides, die ich nur empfehlen kann. Wie die Beurteilung manchmal schwer ist, zeige ich mit dieser Situation, mit diesem Patienten. Dieser Patientin, die hier bei einem linkszentralen Tumor gehabt hat und eine große Lebermetastase. Das Ganze war 8.1.2016 und wir haben mit der Immuntherapie bei der Patientin gestartet und ein Monat später sehen Sie so ein Bild, die Pleuraküsse dramatisch gewachsen, der Tumor auf der linken Seite zentral enorm gestiegen, die Lebermetastase nahezu explodiert. Und ich kann mich gut noch an die Morgenbesprechung erinnern, wo mir ein paar Kollegen gesagt haben, Maxl, was führst du bei diesem Patienten auf? Der Patientin ist vorher gut gegangen, der Patientin geht es jetzt schlechter, der Tumor ist gewachsen, was führst du da auf? Wir haben damals in diesen Pleuraguss hineingestochen und haben gefunden, könnte das vielleicht ein kleinzelliges Lungenkarzinom sein, kann das vielleicht geswitcht sein. Das war aber dann trotzdem dasselbe Tumor wie vorher, mit einer ausgeprägten PD-L1-Expression, mit auch ein paar Immunzellen da dabei. Die Patientin war zu schlecht, um auf eine Chemotherapie zu wechseln. Dann haben wir gesagt, es könnte so eine Pseudoprogression sein, haben wir noch nicht gesehen. Pseudoprogression aber normalerweise ohne Beschwerden. Haben wir gesagt, wir machen weiter, weil es möglich war. Und dann einen Monat später sehen Sie, dass der Tumor eigentlich da auf der linken Seite verschwunden ist und die Lebermetastase deutlich kleiner geworden ist. Diese Patientin hat unser ganzes onkologisches Wissen, das wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben. Patient geht es schlechter, Patient ist progredient, wir machen mit der Therapie weiter, vollkommen unlogisch, eigentlich alles über den Haufen geworfen. Und die Patientin, ich habe jetzt da nur die Bilder von November 2017, aber sie hat im Februar ganz aktuell mit der Therapie aufgehört. Nach 2 Jahren bei dieser Substanz mit Pembrolizumab, 2 Jahre später hat man hier mit der Therapie aufhören können und die Patientin ist jetzt mit der Therapie abgeschlossen. Was das jetzt heißt, ist das jetzt geheilt, ist das jetzt chronisch, was macht man da, wie kann ich das nennen? Die Patientin hat gesagt, jetzt hören wir auf, hat gestrahlt, hat gesagt, das ist super. Aber das sind Patienten, die wir normalerweise verloren, auf einmal leben die so lange. Extrem cool. Wir haben das dann damals publiziert und Sie sehen, wir haben das einmal im August 2017 eingereicht und dann haben wir 3 Tage später E-Mail bekommen und ich habe mir gedacht, E-Mail heißt, dass die Publikation wird jetzt dem Reviewer geschickt und dann habe ich der Kollegin Schwab damals geschickt, habe geschaut, die haben das angenommen zum Durchlesen, zumindest zum Reviewen, das Lung Cancer Journal und dann habe ich gesagt, du Maxl, pass auf, das haben sie angenommen und dann habe ich natürlich, bin ich so gestanden und habe gesagt, Wahnsinn, dass das so ein heißes Thema ist, weil das einfach unser onkologisches Verständnis komplett auf den Haufen wirft. Wie Sie damit umgehen, mit diesen Informationen, kann ich Ihnen selber nicht sagen. Ich kann es auch jetzt selber noch nicht sagen, wie wir uns da orientieren sollen. Hier ein anderer Patient, wir haben mit dem Kollegen Brosch gemeinsam ein PET-MRT-CT da gemacht. Einer nach 6 Wochen, auch hier wieder ein deutliches Anschwellen, auch hier die Lymphknoten deutlich mehr geworden. Da haben wir damals in die Lymphknoten hineingestochen und eine Sarcoid-like Reaction gefunden, wo wir sehen können, da ist ein Immunimpuls da, ist kein Tumor dort. Dadurch diese Rebiopsie manchmal auch ein Baustein in der Therapieentscheidung und dann 6 Wochen später wieder, hier wieder eine deutliche Verbesserung. Die Lymphknoten weiterhin da, nachdem wir die biopsiert haben und gesagt haben, das ist eine Sarcoid-like Reaction, haben uns eigentlich jetzt dann nicht irritiert. Wie wir aber mit diesem Ansprechmuster umgehen, wir haben natürlich genauso Patienten, die progredient sind und auch manchmal rasch progredient sind. Wer aber der Patient nur normal progredient ist, wer eine Pseudoprogression hat, da haben wir derzeit noch zu wenig Informationen, um mit der Information umzugehen. Neben dem Nivolumab, neben dem Pembrolizumab gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mit einem PD-L1-Inhibitor zu arbeiten in der Lungenonkologie mit dem Atezolizumab. Da zeige ich noch die Daten, die beim ESMO präsentiert worden sind, das Atezolizumab auch einmal alle 3 Wochen zu geben. Und hier auch in der Gesamtgruppe, in der Gesamtüberlebensgruppe ein klarer Vorteil für die Patienten der Zweitlinie mit einem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom. Das kann ich jetzt überspringen, wenn wir schon in der Zeit fortgeschritten sind, also auch hier ähnliche Daten, wie wir es von den anderen Substanzen bekommen. Und da eine sehr genau ausgearbeitete, die anderen haben das auch genauso gezeigt, aber hier eine sehr genaue Ausarbeitung der Immune-Related Adverse Events und der mit verbundenen Effektivität. Weil sonst nehmen wir an, der Patient hat Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen muss ich die Dosis reduzieren oder aufhören, der Patient hat einen Wirkungsverlust, da muss ich vielleicht noch mit dem Cortison beginnen, damit habe ich einen enormen Wirkungsverlust. Also eigentlich auch alles schlecht. Und hier sind die Patienten analysiert worden. Von 422 Patienten haben 130 Immune-Related Adverse Events gehabt. Ein paar haben auch Cortison gebraucht. Und hier sind die Ergebnisse zu den BFS-Daten, dass die Patienten, die eine Immune-Related Adverse Event gehabt haben, sogar besser gelaufen sind, was das BFS betrifft. Wenn man sich dann sogar die anschaut, mit oder ohne Cortison, gleich. Das heißt, Patienten, und wenn ich ein Cortison geben muss, ist die BFS-Kurve gleich. Und wenn man sich dann noch die Gesamtüberlebensdaten anschaut, mit oder ohne Cortison, schauen Sie, dass sich das an, die Immune-Related Adverse Events führen dazu, dass die Patienten länger leben. Also früher haben wir gesagt, Chemotherapie schlecht, Nebenwirkung, wir müssen die Dosis reduzieren. Jetzt können wir fast den Patienten sagen, freuen Sie sich, Sie haben eine Nebenwirkung, Sie werden, haben eine bessere Prognose dadurch. Und das ist natürlich schon eine Motivation A für den Patienten, auf der anderen Seite auch für den Behandler, gibt einem das auch in einer gewissen Weise Sicherheit. Hier noch dargestellt, OS, Patienten mit Immune-Related Adverse Events, die generell einfach besser gelaufen sind, und die Gabe von den Steroiden hat das gesamte Überleben nicht beeinflusst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Nebenwirkungen sind und wir brauchen ein Cortison, wir beruhigt ein Cortison geben können und nicht Sorge haben müssen, dass wir dagegen arbeiten. Hier ein Fall, den wir leider, oder wo ich eigentlich eine Fehlentscheidung getroffen habe, die ich mit Ihnen einfach teilen will, aus diesem Immune-Related Adverse Event Cortison-Entscheidung. Patient, der auch in einer Studie war, PD-L1 hochpositiv war und hat Immuntherapie bekommen. Sie sehen hier, den Tumor, der schön angesprochen hat in der ersten Linie. Der Patient hat alles gut funktioniert, so wie wir es uns vorstellen. Und Sie sehen, nach 9 Monaten Therapien etwa entwickelt der Patient so komische Zeichen im Röntgen. Damals um den Bronchiolus so ein mehr Milchglas, scharf begrenzt. Wir haben eigentlich sowas unter der Therapie seltener gesehen. Wir haben es damals mit den Radiologen auch besprochen, haben es allen, die ich kenne, auch gezeigt, im Mosbeck, Brosch, das ist ein Hallogramm, nennt sich das, ein Hallo-Sign. Was wir damit anfangen sollen, wenig. Wir haben gesagt, wir präbiopsieren da einmal, lassen einmal die Immuntherapie sein und punktieren einmal da. Der Patient hat sich so pudelwohl gefühlt und gesagt, ich habe eine Fernreise geplant, die nehme ich jetzt an, ich fahre 2 Wochen mit meinem Schiff irgendwo hin. Das ist mir jetzt egal, ich fahre auf meine Reise, die habe ich geplant, mir geht es so gut, ich nutze das aus, weiß nicht, wie lang dieser Status sein wird, und ich möchte unbedingt auf die Reise fahren. Dann haben wir ihn bronchoskopiert und dann ist er nachher auf die Reise gefahren. Leider Gottes ist er dann nach 2 Wochen nach der Reise zu uns so gekommen, mit einer extremen Explosion der Pneumonitis, mit einem Sauerstoffbedarf von fast 8 Litern und einer extrem raschen Verschlechterung. Und leider Gottes dann 6 Wochen oder 7 Wochen, nachdem wir das erstmalig diese Bilder gesehen haben, bei uns auf der Intensivstation mit einer nicht-invasiven Beatmung verstorben. Dieses Bild habe ich wieder mal gesehen. Ich habe es dann gleich, wie ich es gesehen habe, mit Cortison behandelt und es war kein Problem. Damals habe ich geglaubt, es geht dem Patienten gut. Ich gebe ihm sicherheitshalber bei der Pneumonitis kein Cortison, oder wenn es eine Pneumonitis ist, es geht ihm gut, kein Cortison übergeben, sonst hebe ich diesen Effekt der Immuntherapie auf und dadurch verschlechtere ich seine Prognose vielleicht. Aber das möchte ich Ihnen vielleicht mitgeben, dass man ruhig ein bisschen spendabler mit dem Cortison sein kann, wenn man unsicher ist. In Zukunft wird es sehr viel Kombinationstherapien geben. Ich glaube, wir lernen langsam als Blinde schwarz und weiß zu sehen. Von den Farben haben wir noch überhaupt keinen Dunst. Wir werden viele verschiedene Kombinationstherapien sehen. Eine Studie möchte ich dann noch erwähnen, also das erwartet uns beim amerikanischen Kongress, was da noch alles kommen wird. Früher sind wir auf dem Kongress als Lungenonkologen gefahren und haben 1-2 Studien gehabt. Jetzt kommt eine geballte Ladung an neuen Daten, die wir erst verarbeiten müssen. Eine recht interessante Studie, nur dass Sie einen Eindruck bekommen, in welche Richtung das gehen kann. 3-armige Studien, wo Chemotherapie mit antigenetischen Substanz kombiniert wird, mit Antigenese und Immuntherapie gegenüber einem Standardtherapie. Und solche Daten dann zu verarbeiten, ist sicherlich auch eine spannende Geschichte, aber in den unterschiedlichen Studien, unterschiedliche Substanzen, unterschiedliche Immuntherapeutika. Diese Dinge sind sicherlich sehr spannend und ich werde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mit diesem Slide beenden. Also es ist super, dass wir all diese Therapie haben, aber die Cheek ausdämpfen wäre ein Traum. Damit ersparen wir uns tolle Immuntherapien und darum wäre es toll, wenn wir da bessere Gesetze haben und schauen, dass wir in diese Non-Smoking Area kommen. Dankeschön.
Zu dem letzten Patienten hätte ich gerne gewusst, würden Sie das immer, wenn Sie solche Rundherde in der Lunge sehen, dann annehmen, dass das eine Pneumonitis ist? Also ich frage deshalb, weil ich Radiologin bin, ganz einfach. Also mein Problem ist, was mache ich damit?
Ganz wichtige Frage, in der Daily Praxis ganz, ganz wichtig. Woran sollen wir uns orientieren? Wir entwickeln langsam eine Erfahrung. Wenn wir so ein Hologramm sehen, sagen wir, da läuten die Alarmglocken. Wenn ein Infiltrat auftritt, soll man dann biopsieren. Man kann nicht alle biopsieren. Man kann sich an den Entzündungswerten orientieren. Procalcitonin vielleicht, ist ein bakterieller Infekt dahinter oder nicht. Das sind solche Dinge, wo man sich orientieren kann. Aber generell, wenn man sich unsicher ist und eher eine Pneumonitis vermutet, und da muss man mit dem Radiologen einfach auch gemeinsam sich zusammensetzen. Da haben wir den Kollegen Brosch, Kollege Schober sind unsere Radiologen, die wir da sehr eng kontaktieren. Muss man dann einfach lieber einmal zu viel Cortison als einmal zu wenig geben.
Ja, da ich in der Praxis arbeite und wir aber sehr viele Onkopatienten eigentlich befunden, ist für mich eben die Problematik, was mache ich, wenn ich diese vereinzelten Herde sehe, die Sie am Anfang gezeigt haben. Weil da würde ich mich nicht trauen zu differenzieren, ist das jetzt eine Progredienz, selbst wenn der jetzt vielleicht so komischen Hallo drumherum hat und so weiter. Nachher, das nächste Bild, wo es eigentlich massiv progredient war, da war es...
Da ist auch schlecht gegangen, da kann man...
Ja, da war er, ja, aber wie gesagt...
Ganz richtig, ich glaube, wenn Sie uns hinschreiben, Pneumonitis nicht ausgeschlossen oder Pneumonitis möglich, aber oft haben Sie auch das Problem, dass nicht einmal drinsteht, dass er Immuntherapie bekommt. Damit tun Sie es noch schwerer.
Was heißt oft? Gut, danke vielmals.
Jetzt bei den Bildern, die du gezeigt hast, auch bei der Pseudoprogression, was wirklich sehr mutig war, dass du da durchgehalten hast. Ich habe gesehen, der Abstand dieser Bilder war ja relativ knapp. Das war schon ein Monat nachher, dann gab es noch einen Monat nachher, wo man eigentlich die Besserung gesehen hat. Lehrt uns das nicht, dass wir eigentlich gar nicht so kurzfristig vielleicht nachschauen sollen?
Nur wenn es der Patientin schlechter geht, muss man auch nachschauen. Okay. Dann kann man aber schon da mal in Wiggelwoggel kommen. Ja. Wir machen jetzt trimmen dieses Follow-up nach 6 Wochen im Rahmen dieser PET-MRT-Studie, wo wir diese Pseudoprogressionen sehr häufig sehen.
Ja. Also sehr nach häufig.
Nach sechs Wochen. Okay. Ich würde sagen, bei ungefähr 5-10% der Patienten. Ja. Es gilt ja auch dann, diese Hyperprogression vielleicht einmal zu sehen. Aber in der Routine, glaube ich, nach 3 Monaten sollte man da mal eine Kontrolle machen. Wobei auch da nicht sicher ist, was ist, wenn ein Progress ist, woran soll ich mich orientieren. Ja. Trotzdem profitieren dann noch immer ein paar nachher.
Bestätigst du dann eine Progression? Also wenn du eine Progression jetzt siehst, machst du das dann so, diese Bestätigung 4 Wochen nachher noch einmal ein CT, um da ein bisschen einen Eindruck zu bekommen?
Genau, das sind so Orientierungshilfen. Aber jetzt zu sagen, das ist jetzt richtig. Es gibt ja die eigenen RECIST-Kriterien, jetzt werden eigene iRECIST-Kriterien, wo man genau diesen Follow-up macht. Die erste Kontrolle als Baseline nimmt, wenn es progredient ist, und dann nochmal eine Kontrolle macht. Aber keiner weiß, dass das richtig ist.
Ja.
Also vielleicht spricht er das dann nach einem halben Jahr an. Wir werden halt, also was in der Zukunft jetzt sehr greifbar ist, ist die Kombinationen von Chemo-Immuntherapie.
Ja.
Weil die Frage wird immer sein, soll ich die Immuntherapie aufhören und auf eine Chemotherapie so switchen? Das ist eigentlich die Hauptentscheidung. Ich glaube, von dem werden wir dann wegkommen, wenn man das kombiniert gibt.
Ja.
Das heißt Chemo-Immuntherapie, dann sind wir in diesem Entscheidungsdefizit nicht mehr.
Diese iRECIST-Kriterien, meine letzte Frage, das ist, da sind wir natürlich sehr von der Radiologie abhängig. Wird sich das, also die Radiologen im Krankenhaus, glaube ich, kriegen das ja sowieso immer mit, weil wir im Tumorboard gemeinsam sitzen, aber jetzt auch die Frage an die Niedergelassenen, weil Sie hier sind als niedergelassene Radiologin, ist das etwas, was Sie übernehmen, diese neuen iRECIST-Kriterien, diese Immunkriterien, ist das was, was man überhaupt in der niedergelassenen Praxis schafft, das so zu befunden?
Also momentan nein.
Ja. Es ist natürlich dann schwierig, für Sie genauso wahrscheinlich wie für uns, um da eine Beurteilung zu bekommen.
Also ich habe 3 Bildschirme in meiner Ambulanz und ich schaue mir bei jedem Patienten immer die Bilder an, um einfach Erfahrung da mit einfach einzubringen. Natürlich kann ich den Radiologen nicht ersetzen, das ist keine Frage, aber es ist etwas, wo man auch einfach viel lernen und dem Patienten auch zeigen kann. Und dann versteht auch besser, wenn er sieht, da ist ein Progress, wie viel ist denn das, was bedeutet das, dann tut sich der viel leichter, um die Erkrankung zu verstehen.
Ich glaube auch gerade da, bei diesen Immuntherapien ist so das Tumorboard so extrem wichtig, wo wir immer mit dem Radiologen sitzen und das noch einmal diskutieren und alle gemeinsam das anschauen. Ich glaube, wir lernen alle voneinander.
Das Problem ist nur, wenn wir alle Patienten ins Tumorboard geben, ich sehe pro Tag 30 bis 35 Patienten und ein Drittel bis die Hälfte kriegt Immuntherapie.
Frage nicht, wie lange ich im Tumorboard
sitze. Also das ist eine Katastrophe. Okay.